my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Alle play, Rata! Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Mona Weibrecht und Melissa Eckstein.
Im ersten Beitrag geht es um den NSU-Untersuchungsausschuss. Der zweite Beitrag handelt von der zukünftigen Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung in Schwäbisch Hall. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Der Untersuchungsausschuss zum Thema Rechtsterrorismus NSU in Baden-Württemberg befasst sich in seinen nächsten Sitzungen um eine mögliche Selbstverbrennung. Zu diesem Feuertod eines potenziellen Zeugens wird der Untersuchungsausschuss Anfang März mehrere Personen befragen, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Dies beschloss das Gremium in dieser Woche in einer nicht öffentlichen Sitzung einstimmig, teilte der Ausschussvorsitzende mit, Landtagsvizepräsident Wolfgang Drexler von der SPD. In den März-Sitzungen sollen nun Familienangehörige, Freunde und Kollegen des jungen Mannes befragt werden, der beim Brand seines Autos in Bad Cannstatt ums Leben gekommen ist. Außerdem sollen Ermittlungsbeamte, Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, Mediziner und Augenzeugen vor dem Ausschuss aussagen. Die Aussagen haben insofern Brisanz, weil es sich bei dem Mann um einen potenziellen Zeugen zum Heilbronner Polizistenmord gehandelt habe, sagte Drexler. Der Mann sei kurz vor seiner Aussage bei der Polizei in seinem Auto verbrannt. Laut Drexler wurde dieser Fall bislang in keinem parlamentarischen Untersuchungsausschuss behandelt. Wegen der Vielzahl an Zeugen werde der Ausschuss dafür 2 oder 3 Sitzungstage benötigen, sagte Drexler.
Stuttgart. Die Provenienzforschung des Landesarchivs Baden-Württemberg wird vom Bund gefördert. Damit ist das Landesarchiv das erste Archiv in Baden-Württemberg, das eine Förderung vom Bund erhält. Insgesamt gibt es 6 Archive im Bundesgebiet, deren Provenienzforschung gefördert wird. Die Provenienzforschung kümmert sich um die Herkunft und die wechselnden Besitzer von Kunstgegenständen. Kritisch sind hier vor allem Gegenstände, die Juden gehörten und von Nazis konfisziert wurden. Nun will auch das Landesarchiv der Frage nachgehen, ob sich in seinen Archiven entzogenes jüdisches Kulturgut befindet, erklärte Kunststaatssekretär Jürgen Walter in dieser Woche in Stuttgart. Dies sei ein wesentlicher Schritt, um dabei zu helfen, historische Gerechtigkeit herzustellen, erklärte Walter. Bewilligt wurden Mittel für ein ambitioniertes Projekt zur Grundlagenforschung, das vorerst auf ein Jahr angelegt ist. Es wird je zur Hälfte vom Bund und vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg finanziert. Entstehen soll ein Online-Inventar, das die allzu oft verschlungenen Wege der Kunst- und Vermögensobjekte nachvollziehbar macht. Damit werden dann auch andere Institutionen in die Lage versetzt, die Herkunft ihrer Gegenstände zu klären. Dass auch bei Archiven Klärungsbedarf bestehen kann, zeigt ein Beispiel aus Karlsruhe. 2014 erhielt die jüdische Gemeinde Karlsruhe vom Generallandesarchiv ein Gemälde zurück. Dieses war während der Nazizeit geraubt und dem Archiv in den 50er Jahren überlassen worden. Das Gemälde zeigt das Porträt des badischen Finanzministers Moritz Elstetter, der 1905 verstarb. Elstetters Familie hatte es damals der jüdischen Gemeinde gestiftet.
Stuttgart. Die große Landesausstellung zum Thema Erster Weltkrieg schließt am 1. März. Der Titel der Ausstellung lautet Fastnacht der Hölle, der Erste Weltkrieg und die Sinne. Zum Abschluss der Ausstellung gibt es im Haus der Geschichte in Stuttgart noch einmal vielfältige Angebote, und zwar Musik, Tanz, Theater und exklusive Führungen. In der letzten Ausstellungswoche präsentieren Studenten der Musikhochschule Stuttgart zum Beispiel sogenannte musiktheatralische Sinnesminiaturen. Sie beschäftigen sich dabei mit der Sinnesgeschichte des Krieges. 2 exklusive Rundgänge bietet das Haus der Geschichte an den letzten beiden Abenden auch noch außerhalb der Öffnungszeiten an. Es führen Museumsleiter Thomas Schnabel und Ausstellungsleiterin Paula Lutum-Länger. Am letzten Ausstellungstag am Sonntag, 1. März, führt das Figurentheater der Musikhochschule um 11 Uhr ein Stück zu einem Gemälde auf. Das Stück heißt Selbstbildnis als Soldat. Ernst Ludwig Kirchners expressionistische Morphiumträume.
Öhring. Die Landesgartenschau ist jetzt auf Facebook und in den ersten Tagen von 700 Nutzern geteilt worden. Die Marketingleiterin der Landesgartenschau, Tanja Häfner, freut das. Ihr Ziel sei, von den Gartenschau-Fans bis zur Landesgartenschau im Frühjahr 2016 von vielen begleitet zu werden, sagte sie in dieser Woche in Öhringen. Mit über 28 Millionen Nutzern allein in Deutschland ist Facebook eine wichtige Plattform, um die Landesgartenschau bekannt zu machen, sagte Häfner. Da der durchschnittliche User eher jünger ist, gelten für Posts deshalb lockere Umgangsformen. Deshalb nutzen die Marketingleute der Gartenschau dort das legere Du für die Anrede. Mit regelmäßigen Posts, Fotos und Impressionen werden die Nutzer ab sofort kurz und knackig in Sachen Landesgartenschau auf dem Laufenden gehalten.
Im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages wurden am Montag 4 Journalisten als Sachverständige vorgestellt. Einer davon war Tumelian Selva-Kumaran. Der Redakteur berichtet seit Jahren für das Haller Tagblatt und die Südwestpresse über rechtsextreme Umtriebe im Südwesten. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit Selva-Kumaran über seine Eindrücke vom NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart und darüber, welchen Aufklärungswillen er diesem Gremium zuspricht.
Am 16. Februar waren ja Journalisten im NSU-Untersuchungsausschuss als Sachverständige geladen. Warum Journalisten? Was ist die Geschichte dazu?
Die Aufklärung in Baden-Württemberg hat eine ganz besondere Geschichte. Es gab in mehreren Bundesländern schon NSU-Untersuchungsausschüsse. Bloß die Landesregierung hier hat sich noch gewehrt gehabt über eine lange Zeit. Es gab dann eine Enquete-Kommission, die wortwörtlich gegen die Wand gefahren wurde. Zwangsläufig oder nach diesem öffentlichen Druck musste jetzt die Landesregierung einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Was allerdings das Problem dabei ist, die Parlamentarier, die dort Mitglied sind, haben überhaupt keine Ahnung, was dann die offenen Fragen in diesem Komplex sind und wo sie suchen sollen.
Ist es eine gute Praxis, sozusagen Journalisten als Sachverständige in einem Untersuchungsausschuss vorzuladen? Das ist ja keine gewöhnliche Praxis.
Es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass Journalisten geladen werden, weil die Erkenntnisse der Journalisten waren ja eigentlich schon öffentlich, standen schon in der Zeitung oder kamen schon im Radio. Dennoch kann es in diesem Fall gut sein, weil die Journalisten tatsächlich weit voraus sind von dem, was die Parlamentarier wissen und Vorsprung haben in den Erkenntnissen und offenen Fragen.
Beschreiben Sie mal die Szenerie dort in so einem Untersuchungsausschuss. Die wenigsten Bürgerinnen und Bürger haben ja die Gelegenheit oder gehen dorthin. Wer sitzt da? Wie ist da das Medieninteresse, das öffentliche Interesse? Wie läuft so ein Tag ab?
Der Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag ist etwas anders. In Berlin ist es in einem separaten Raum. In Stuttgart findet das im Plenarsaal statt. Die Sachverständige oder Zeugen, die sitzen ganz vorne. Parlamentarier oder die Mitglieder des Untersuchungsausschusses und ihre Mitarbeiter sitzen in den Rängen, wo normalerweise auch die Abgeordneten sitzen. Besucherränge waren auch gut gefüllt und es waren mehrere Dutzend Journalisten vor Ort von Zeitungen, von Fernsehen und Radio.
Besonders die Ermordung der Polizistin Michelle Kiesewetter wirft ja weiterhin in Baden-Württemberg wohl die größten Fragenzeichen auf. Während die Bundesanwaltschaft immer von der Zwei-Täter-These ausgeht, das heißt, dass Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos als alleinige Täter verantwortlich gemacht werden, gibt's ja Journalisten so wie Sie, die diese These hinterfragen. Warum oder was sind die Ansatzpunkte?
Zunächst muss man sehen, wie die Tat passiert ist und welche Zeugenaussagen es gibt. Es gab mehrere Zeugen, die in Heilbronn an jedem 25. April 2007 blutverschmierte Männer gegen 14 Uhr von der Theresienwiese weglaufen sehen haben. Aufgrund der Aussagen oder nach diesen Aussagen wurden Phantombilder gezeichnet. Keines dieser Bilder ähnelt Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt. Es gibt auch ein Phantombild von Martin Arnold, der schwer verletzte Polizist und Kollege von Kiesewetter. Er hat sehr detailliert einen Täter beschrieben auf seiner Seite des Fahrzeugs, der auf ihn geschossen hat. Auch dieses Bild, dieses Phantombild ähnelt weder Mundlos noch Böhnhardt. Ich sage nicht, dass man ausschließen kann, dass Uwe Mundlos oder Uwe Böhnhardt als Täter in Frage kommen. Ich sage nur, dass man prüfen kann, ob nicht auch jemand anders an dieser Tat beteiligt gewesen ist oder ob die Tat insgesamt von anderen Personen ausgeübt wurde.
Was würde denn für die Gründe einer Zweitäter-Theorie, was würde dazu passen? Was wären Gründe für die Zweitäter-Theorie, wenn man es mal umdrehen würde?
Die Tatausführung insgesamt spricht natürlich dafür, dass zwei Schützen geschossen haben. Es stand einer auf der Fahrerseite und einer auf der Beifahrerseite, die nahezu zeitgleich auf Michelle Kiesewetter und Martin Arnold Schüsse abgegeben haben, die für Kiesewetter tödlich waren und Martin Arnold hat schwer verletzt überlebt. Das ist das Einzige, was für diese Zwei-Täter-Theorie spricht. Wenn man diesen Tatort sieht, Theresienwiese, Heilbronn, dann muss man wissen, dass es wie eine Bühne, sehr offen. Zu der Zeit, als die Tat geschehen ist, wurde das Volksfest aufgebaut. Es waren sehr viele Leute vor Ort. Es kommen immer wieder Radfahrer und Passanten an dieser Stelle vorbei. Also man braucht schon sehr viel Glück, dass in dem Moment der Tat keiner zuschaut. Oder man braucht eben Helfer, die einen warnen oder die markanten Stellen abdecken.
Sie sind ja Journalist vom Haller Tagblatt, aber berichten auch für die Südwestpresse über dieses Thema. Wie verfolgen Sie denn den Untersuchungsausschuss jetzt weiter?
Also ich werde versuchen, bei jeder Sitzung dieses Untersuchungsausschusses dabei zu sein. Es sind noch mehr als ein Dutzend Termine bis zu den Sommerferien. Das werde ich natürlich weiterverfolgen. Natürlich muss man aber auch verfolgen, was in München noch passiert und auch in den anderen NSU-Untersuchungsausschüssen.
Sind wir nach dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart schlauer? Können wir auf neue Erkenntnisse hoffen, die dadurch zutage kommen?
Das wäre natürlich wünschenswert, aber das bedingt auch, dass die Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses in Stuttgart ordentlich arbeiten. Bei meiner eigenen Befragung in Stuttgart habe ich gemerkt, dass die Leute dort sehr wenig informiert sind und sehr viel Nachholbedarf haben. Ganz wichtig ist, dass die Akten jetzt genau studiert werden von den Parlamentariern, dass die sich extrem vorbereiten und tatsächlich auch Willen zeigen, die offenen Fragen zu klären.
In der Presse ist ja öfters darüber berichtet worden, dass gerade der Aufklärungswille so ein bisschen dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart abgesprochen wird. Kann man da vielleicht nochmal vertiefend was sagen? An was liegt das? Sitzen dort die falschen Menschen in diesem Untersuchungsausschuss, die falschen Parlamentarier, oder welche Gründe gibt es dafür?
Natürlich kann man das versuchen, an einzelnen Parlamentariern festzumachen. Ich meine, dass einfach die Vorgeschichte dieses NSU-Komplexes in Baden-Württemberg sehr negativ behaftet ist. Von daher meine ich aber auch, man muss diesen Leuten jetzt eine Chance geben und die nächsten 2-3 Sitzungen abwarten, wie sich das entwickelt. Die Vorzeichen waren allerdings sehr negativ.
Ein anderer Aspekt ist der große Zeitdruck, unter dem anscheinend der NSU-Untersuchungsausschuss steht. Warum genau?
Der NSU-Untersuchungsausschuss arbeitet auch immer nur so lange, wie eine Legislaturperiode geht. Die endet im Februar 2016. Bis dahin muss ein Abschlussbericht gefertigt werden, muss noch einiges recherchiert werden. Effektiv hat dieser Untersuchungsausschuss nur noch bis zum Herbst Zeit, die Beweisaufnahme zu führen. Das zeigt aber auch, hätte man viel früher diesen U-Ausschuss eingeführt, hätte man auch viel länger dran arbeiten können.
Thank you.
Das Land Baden-Württemberg plant in Schwäbisch Hall die nächste Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zu bauen. Das ist die erste Station, die die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland besuchen. Dort werden diese dann ärztlich betreut und von dort in die verschiedenen Heime in Baden-Württemberg weitergeleitet. Philipp Almasi hat für Fokus Südwest eine Umfrage in Schwäbisch Hall durchgeführt, um verschiedene Meinungen zu hören.
Was halten Sie davon, dass hier in Schwäbisch Hall eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gebaut werden soll?
Ich finde gut, denn den Leuten muss man auch helfen. Lebe und lebe lassen, ne? Das ist meine Einstellung. Ne?
Also ich habe damit kein Problem, ich finde das okay so.
Dasselbe, ja. Dass man den Leuten helfen kann.
Ja, also zu dem Thema habe ich jetzt nicht wirklich eine Meinung.
Ja, eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Irgendwo muss das ja unterkommen, wenn wir wachsen wollen, beziehungsweise die wegsterben, müssen ja irgendwie ergänzt werden.
Die Leute müssen schon irgendwo hin, aber ich würde besser halten, wenn man sie irgendwo dort lässt, wo sie herkommen und dort unterstützt.
Ich finde es gut.
Ich finde es nicht so gut, dass die da praktisch rüberkommen, ne? Das wäre besser, wenn sie in ihrem Land praktisch das Geld, was sie ausgeben für den Transport, dort benutzen, um das Land zu verbessern. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch helfen. Das heißt, wenn sie schon da sind, müssen wir sie auch aufnehmen und dann in solchen Heimen wie hier in Schwäbisch Hall dann verteilen. Finde ich dann wiederum gut, ne? Also ich bin da ein bisschen zweigeteilt.
Finde ich absolut richtig, weil wo du geboren wirst, kannst du gar nicht beeinflussen. Und es könnte jeden von uns treffen, dass wir ein Flüchtling sind und dann wären wir um die Behandlung froh. Absolut richtig.
Thank you.
Das war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Miro Ruff, Philipp Almasi, Mona Weibrecht und Melissa Eckstein. Alle Beiträge auch zum Download auf störfunk.de.